Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich begrüße Sie zurück hier im Institut für fortgeschrittene Gegenwartskunde zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt und hoffentlich immer um angewandtes, balanciertes Denken bemüht am Dienstag, dem 22. August 2023. Viele interessante Nachrichten heute. Einiges hat mit Sport zu tun, was mich besonders freut als ehemaliger Sportjournalist. Ich bin noch ganz beflügelt von den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest. Ganz hervorragend, großartig, was die Ungarn dort organisieren. Und der Stadionbau ist wirklich imposant. In einer zuvor verödeten Uferregion an der Donau haben sie dieses hochmoderne Stadion hingebaut. Auch ästhetisch eine Augenweide, fantastische Stimmung. Und die Leichtathletik ist eben nicht so überzüchtet wie der internationale Fußball. Ich habe mich auch sehr gefreut am WM-Finale in Doha seinerzeit, ebenfalls hervorragend gemacht von den Qatari. Aber der Fußball ist einfach in seiner ganzen Testosteron-Kommerzialität, ich bin kein Gegner des Kommerzes, aber diese Überblähung ist schon fast wieder zu viel. Und die Leichtathletik, da tritt uns der Sport noch in einer gewissen Ursprünglichkeit entgegen auf höchstem Niveau. Fantastisch. Obwohl natürlich der ganz große Wermutstropfen darin besteht, dass die russischen Athleten erneut verbannt wurden von diesen Wettbewerben. Das ist sehr, sehr schade, das ist sehr, sehr bedauerlich, denn damit verliert der Sport das, was ihn im Grunde auszeichnet, seine Universalität, seine Brückenfunktion, die er eben über die Schützengräben hinweg wahrnehmen könnte. Aber der Präsident des Internationalen Leichtathletikverbandes, der legendäre ehemalige 800-Meter-Läufer Sebastian Coe, hat hier kapituliert unter dem Druck der Political Correctness, des Moralismus und vermutlich auch der amerikanischen außenpolitischen Interessen und dieser ganzen auch Selbstgerechtigkeits-, Kalterkriegs-, Begeisterung, die jetzt da in Teilen der westlichen Welt wieder auszubrechen scheint. Aber ungeachtet dessen, der Sport bleibt ein Lichtblick, wenn auch nicht ein ganz ungetrübter Lichtblick. Und wir beginnen auf jeden Fall auch mit einer sportlichen Meldung heute. Das Wichtigste, eine der wichtigsten Nachrichten aus letzter Zeit für mich, der 75. Geburtstag von Bernhard Russi, dem Brad Pitt der Schweiz, dem Pistenidol, dem Superstar der 70er Jahre. Das können sich die Jungen heute gar nicht mehr vorstellen, was Bernhard Russi uns damals bedeutet hat. Wir sind an die Fernsehgeräte gerannt, an diese Röhrenmaschinen, an diese Möbelstücke, wo man immer Angst haben musste, wenn man den Knopf drückt, dass es da gleich in die Luft fliegt. Zum Glück ist das nicht passiert. Die begeisterten Skirennen von Bernhard Russi, der da mit lächelnder Lässigkeit und der Mode entsprechend langen Haaren den Skizirkus in der Abfahrt dominierte. Ein eleganter Skirennfahrer, Tempo und Eleganz und auch einer der ganz großartigen Botschafter aus den Schweizer Bergen. Ein Brad Pitt der Berge könnte man hinzufügen und eben auch ein Imagebotschafter, der gezeigt hat, dass das Vorurteil vor allem der überheblichen städtischen urbanen Schichten gegenüber der angeblich so hinterwäldlerischen Bergbevölkerung, das stimmt hinten und vorne nicht. Die Hinterwäldler leben meistens in den Städten und die Weltoffenen, die Aufgeschlossenen sind in den Bergen zu Hause. Das ist in der Schweizer Geschichte immer wieder zu besichtigen. Und Bernhard Russi ist bis heute geblieben, diese Verkörperung des modernen Schweizers, der eben die Modernität mit der Tradition verbindet, die Berglertradition, die Freiheitstradition mit der ganzen Weltoffenheit, die er dann auch ausspielte als Pistenbauer und sehr erfolgreicher Geschäftsmann, dabei bescheiden geblieben. Ein großartiges Vorbild. Wir gratulieren von Herzen unserem Bernhard Russi, dem Brad Pitt der Schweiz, zu seinem 75. Geburtstag, den er mit federnder Jugendlichkeit begeht. Gestern haben wir gesprochen, zweite Meldung dieser Sendung, gestern haben wir gesprochen vom Eisenbahnunglück im Gotthard Tunnel. Das deutsche Bahnunwesen pflanzt sich da also in die Schweiz fort. Offensichtlich schlecht gewartete ausländische Güterzüge. Insgesamt 75% des Güterzugsverkehrs durch die Schweiz ist ja von ausländischen Betreibern, von ausländischen Zügen bewerkstelligt. Und diese fürchterliche Gotthard-Havarie, die also massive Auswirkungen hat auf den Verkehrsfluss in der Schweiz, die ist von einem deutschen Güterzug verursacht worden, wie die Sonntagszeitung aufgedeckt hat. Und dieser Fall, und das habe ich gestern so nicht erwähnt, dieser Fall deckt eben auch auf, dass wir ungelöste Haftungsprobleme haben in den Bahnverträgen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union, in diesem Transit, in diesem Verkehrsabkommen. Und das zeigt, dass diese Verträge damals nicht gut ausgehandelt worden sind. Weitere wichtige Themen. Ich versuche mich ja hier immer auf das Wesentliche zu konzentrieren und das Unwesentliche wegzulassen, und Sie korrigieren mich dann, wenn ich daneben gelegen habe. Die Wirren um den Schweizer Rüstungskonzern RUAG gehen weiter. Am Wochenende ein Interview des Präsidenten Perrin, der die neutralitätspolitische Verwirrung in diesem Rüstungskonzern erneut dokumentierte, in der Nachfolge der geschassten Chefin Brigitte Beck, die vor kurzem gehen musste, auch sie mit Aussagen, die einem die Haare zu Berge stehen lassen, wenn man sieht, wie sich Exponenten eines staatseigenen Rüstungskonzerns dafür aussprechen, dass die Schweiz nun einseitig Waffen liefern solle in ein Kriegsgebiet. Ich meine, da fragt man sich um Himmels Willen, in welchem Land lebt ihr eigentlich? Wisst ihr eigentlich, dass ihr Schweizer seid? Wisst ihr, dass ihr ein Schweizer Rüstungsunternehmen leidet? Und habt ihr vergessen, dass die Schweiz ein neutraler Staat ist? Und das ist nicht nur eine Frage der Chefin gewesen, der Frau Beck, die man vielleicht auch als Bauernopfer da weggemobbt hat. Auch der Präsident nun in einem Interview mit der NZZ am Wochenende ganz klar in diese Richtung, dass eben die Schweiz sich da der NATO anschließen müsse, dass man da viel länger kooperieren solle und dass eben auch diese Waffenlieferungen da laufen. Es ist noch eine administrative Untersuchung eingeleitet worden im Zusammenhang mit diesen in Italien verrottenden Leopard-Panzern, die RUAG bereits an die Deutschen verkauft hat. Jetzt ist unklar, wem sie gehören. Also auch da ein organisatorisches Chaos im Verwaltungsbereich von Viola Amherd, der Wehrministerin der Mitte-Partei, die bis jetzt erstaunlich ungeschoren aus dieser ganzen Geschichte hervorgegangen ist. Und ich möchte hier einfach nur einen Punkt setzen, diese ganzen RUAG-Geschichte. Die steht für mich für die neutralitätspolitische Verwahrlosung unseres Bundesrates. Ja, des Bundesrates. Der Bundesrat, und zwar der Gesamtbundesrat, hat ganz falsche Signale und Akzente gesetzt, schon zu Beginn dieses Krieges, als er sich an diesen EU-Sanktionen beteiligt hatte und nicht die Kraft die Kraft bewiesen hat, hier an der Neutralität festzuhalten. Das ist fortgesetzt worden mit Auftritten von schweizerischen Bundesräten an Kriegsveranstaltungen der Ukraine an der Seite Zelenskis. Man hat ihn hofiert, man hat eine Kriegspartei hofiert und die andere sanktioniert. Man hat angefangen, den russischen Staatsbürgern in der Schweiz ohne rechtliche Grundlage einfach die Eigentumsverfügungsrechte zu entziehen. Man hat ihnen zum Teil sogar ihre Aufenthaltsbewilligungen verweigert, ihnen die Einreise in die Schweiz versperrt, obwohl sie hier über absolut legale Aufenthaltstitel verfügt haben. Das ist eine Schande für den schweizerischen Rechtsstaat. Und anstatt, dass wir jetzt auf diese RUAG uns einschießen, sollten wir die Urheber, die Ursache des Ganzen hier schärfer in den Blick nehmen. Das ist der Bundesrat, er steht am Ursprung dieser neutralitätspolitischen Verwirrung. Und das, was wir bei der RUAG sehen, das ist einfach ein Symptom dieser Problematik. Der Fisch stinkt vom Kopf. Das ist hier der entscheidende Punkt, der viel zu wenig in den Schweizer Medien herausgearbeitet wird. Dann nächstes Thema. Mitten in Zürich hat sich eine Crack-Szene gebildet. Crack, das ist eine ganz heimtückische, fürchterliche Droge, aufgekochtes Kokain gemischt mit Backpulver, fürchterlich, das Ganze wird geraucht, wirkt offensichtlich nur kurz und macht die Süchtigen aggressiv, was in einer Grünzone in Zürich nun zu einer Art Neubildung einer offenen Drogenszene geführt hat, in der sogenannten Bäckeranlage, einem Ausflugsgebiet in den früheren Arbeiterquartieren der Stadt Zürich. Und dort breitet sich nun jenes Krebsübel, jenes wuchernde Krebsübel wieder aus, das wir in den 90er Jahren auch schon in Zürich gehabt haben, mit unglaublichen Zuständen. Ich habe damals selber im Kreis 4 und Kreis 5 gelebt. Ich habe gesehen, wie die Dealer-Szene, die offene Drogenszene auch, Schießereien und fürchterliche Zustände, wie die dazu geführt haben, dass Gewerbebetriebe, die seit Jahrzehnten dort gearbeitet haben, Restaurants, Blumenläden, kaputt gegangen sind, und die Politik hat einfach zugeschaut. Und jetzt haben wir hier eine ähnliche, vielleicht noch nicht so weit ausgreifende Entwicklung in Zürich, und das ist für mich wiederum ein Symptom für die rot-grüne Verwahrlosung und Versiffung der Stadt Zürich. Und das ist sehr, sehr bedauerlich, dass unsere Städte, die ja Schöpfungen, wenn man so will, einer bürgerlichen, städtischen, auch gewerblerischen Kultur sind, wie diese Städte nun in den Händen dieser Rot-Grünen zusehends verwahrlosen. Und ein Grund dafür, abgesehen davon, dass das linksgrüne Weltbild auf unrealistischen Menschenbildern beruht und einer falschen Betrachtung der Wirklichkeit meines Erachtens. Das Grundproblem ist eben auch darin zu sehen, dass diese ganze Klimafimmel, den die Schweizer Politik hier auch an den Tag legt, vor allem die Rot-Grüne, diese Klimafimmel hat dazu geführt, dass diese Politiker vor lauter Klimamodellen in den nächsten 100 Jahren und Auswirkungen diesen Klimadiagramm, die sehen die unmittelbare Lebenswirklichkeit gar nicht mehr, die sich um sie herum ausbreitet. Also eine Modellgläubigkeit verstellt, die wie ein gigantischer Balken den Blick auf die Realität. Dann habe ich noch etwas herausgepickt am heutigen Tag, das mir auch wichtig erscheint in der Neuen Zürcher Zeitung. Die Neue Zürcher Zeitung ist ja das Zentralorgan des Kalten Kriegs im 20. Jahrhundert. Sie hat im Kalten Krieg ganz klar die Welt aufgeteilt in Gut und Böse. Die Guten, das sind die Westler, die Amerikaner, die Bösen, das sind die Russen, das sind die Chinesen. Ich bin sogar bereit, im Kalten Krieg, im damaligen Kalten Krieg, diese dichotomische Weltsicht bis zu einem gewissen Grad mitzuvollziehen. Ja, die Gräuel des Kommunismus wurden vor allem bei der Schweizer Linken massiv verharmlost. Wir haben das damals auch aufgedeckt. Schwarzbuch des Kommunismus, Robert Conquest, Kingsley Amis, Martin Amis, all diese Enthüllungen, die vielen Linken, aber viel zu wenigen Linken, die Augen geöffnet haben über den letztlich totalitären Charakter des Sozialismus, der fürchterlich ist. Und vergessen wir nicht, dass sich auch die Nationalsozialisten Adolf Hitlers Sozialisten genannt haben. Also der Sozialismus ist eine ganz mörderische Ideologie. Und die Rede des damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan, der da massiv aufs Dach bekommen hat, das Reich des Bösen sei die Sowjetunion, ich konnte rückwirkend, wenn auch nicht in der damaligen Zeit als Mittelschüler, aber dann doch bald schon darauf, großes Verständnis für diese Formulierung empfinden. Umso wichtiger allerdings erscheint es mir eben heute, die Differenz zu sehen zu der damaligen Zeit. Und ich weigere mich einfach, in eine absurde Variante des neuen Kalten Kriegs einzusteigen, mit einer Dämonisierung und Verteufelung der Russen und der Chinesen, als ob es sich da immer noch um Exponenten des mörderischen Kommunismus handelte. Das ist nicht der Fall, und der Versuch, das Gegenteil hier vorzugaukeln, ist Geschichtsverfälschung im ganz groben und auch verheerenden Stil, weil diese Fehlanalyse der Wirklichkeit aus meiner Sicht, bei allen Konflikten, die wir haben, und bei allen Gegensätzen, aber diese krasse Übersteigerung von Meinungsverschiedenheiten, von Interessengegensätzen in sozusagen metaphysische zivilisatorische Vernichtungskonflikte oder unüberbrückbare Gegensätze und Gräben, das ist sehr gefährlich, und es scheint mir auch verantwortungslos zu sein. Und die NZZ ist die Zeitung, die in der Schweiz eben die Sehnsucht nach dem Kalten Krieg offensichtlich bei sich nicht dämpfen kann. Die sind absolut hypnotisiert von diesem Kalten Krieg und die schreiben, sie wollen die Schweiz geradezu in diese kalte Kriegsstimmung hineinschreiben. Und zwar nicht nur im außenpolitischen Teil, auch im Feuilleton. Das Feuilleton ist geradezu betrunken von dieser Dichotomie, von diesem manichäischen Weltbild in Gut und Böse. Und es vergeht kaum ein Tag, an dem sich da die Journalisten verdienstvoll nicht die Finger wundschreiben, um die abgrundtiefe Bösartigkeit der Chinesen und der Russen aufzuweisen. Dabei würde schon ein flüchtiger Blick in ein Geschichtsbuch zeigen, das gemessen an den Stalins, an den Brezhnevs, an den Maos und wie sie alle hießen, die Putins und Xi Jinpings, das sind Chorknaben im Vergleich mit dem. Und diese Vergleiche, diesen Horizont muss man anstellen. Wenn man in der Geopolitik da herumdilettiert, schreiben, dann sollte man sich doch zumindest ein bisschen Mühe geben, auch die Geschichte zu studieren. Wie auch immer, heute in der NZZ wieder so ein kalter Kriegsartikel, diesmal in Gestalt eines Interviews mit dem taiwanischen Außenminister Josef Wu, der davor warnt, dass autoritäre Regime auf dem Vormarsch seien. Und natürlich gipfelt dieses Interview am Schluss, welche Überraschung, in einem Aufruf an die Schweiz, ihre Neutralität preiszugeben. Denn das ist natürlich die tiefere Pointe dieser ganzen Hetzerei, dieser Aufwieglerei, die da betrieben wird. Letztlich die Schweiz dazu zu bringen, die Neutralität preiszugeben, das ist ja auch jetzt der ganz neue Dreh der Neuen Zürcher Zeitung. Im Kalten Krieg war sie eine Verfechterin der Neutralität. Jetzt ist sie im Kalten Krieg, aber gleichzeitig auch noch gegen die Neutralität. Und die NZZ ist da also wirklich emsig beschäftigt, diese Schweizer Neutralität als moralisch verwerflich darzustellen. Und alle Verfechter dieser Neutralität, wie ich zum Beispiel, die kommen dann regelmäßig an die Kasse. Manchmal habe ich den Eindruck, wenn ich die NZZ lese, dass ich also noch schlimmer bin als Putin und Xi Jinping. Und das zeigt einfach, dass die Zeitung hier ein echtes Problem hat mit der Neutralität und auch von diesem Moralismus angekränkelt wird, den sie sonst in anderen Artikeln ja so heldenhaft zu bekämpfen glaubt. Und dieser taiwanische Außenminister, der schließt eben sein Interview mit einem Aufruf. Er sagt, wenn wir den Autoritarismus nicht stoppen, wird der Autoritarismus zu uns kommen. Jedes Land, auch wenn es seine Neutralität wahren will, muss dagegen etwas unternehmen. Also, das ist ein Aufruf an die Schweiz, ihre Neutralität preiszugeben. Und das halte ich einfach für sehr gefährlich. Ich kann das nachvollziehen, dass diese Politiker aus Taiwan, wobei es in Taiwan auch Politiker gibt, die nicht diese konfrontative Stellung gegenüber China einnehmen, ungefähr die Hälfte des politischen Spektrums ist eher für einen pragmatischen, sachlichen Kurs gegenüber China, dürfen wir auch nicht vergessen. Die taiwanische Situation ist nicht so eindeutig, wie sie hier dargelegt wird. Aber eben immer wieder dieser Versuch der Schweiz, die Neutralität moralisch auszureden, die NZZ hier als Zentralorgan dieses neutralitätsmüden Moralismus, was wiederum die Weltwoche auf den Plan ruft, um hier dagegen zu halten. Und verstehen Sie mich richtig, ich behaupte mit keiner Zeile, dass Putin und Xi Jinping als Vertreter von militärisch potenten Großmächten nicht gefährliche Politiker sind. Natürlich sind sie das. Das sind aber auch die Amerikaner. Und alle Großmächte haben ja selber subjektiv immer das Gefühl, sie würden immer nur das Gute, das Schöne und das Wahre vertreten und könnten mit diesem Freibrief dann sich alle möglichen Sauereien erlauben. Ja, natürlich. Und das gilt für alle. Und da sollte man auch nicht zu sehr die einen gegen die anderen ausspielen. Aber umso wichtiger eben ist es für einen Kleinstaat, bei seiner Weisheit zu bleiben, bei der Neutralität. Dann noch etwas Kurioses. Im öffentlich-rechtlichen deutschen Rundfunk werden die Wiederauflagen von Sendungen mit Otto Walkes und Harald Schmidt neuerdings mit einer Warnung versehen, dass dort diskriminierende Inhalte nach heutigem Verständnis zu sehen sein könnten. Der deutsche öffentlich-rechtliche Rundfunk hier also im Zwinger der politischen Korrektheit. Selbstverständlich haben Otto Walkes und Harald Schmidt bereits wieder brillante Witze über diesen humoristischen Kolbenklemmer des öffentlich-rechtlichen Fernsehens geäußert. Dann haben wir sportliche Meldungen. Etwas Kurioses. Der spanische Verbandschef Rubiales hat im Überschwang der Begeisterung über den Weltmeistertitel seiner Frauen, der Spielerin Hermoso, die Spielerin Hermoso, auf den Mund geküsst in der Jubelszenerie nach dem Abpfiff des Finals, auf den Mund geküsst, kurzerhand der Testosteron-überschäumende spanische, südländische Latin-Lover-Fußballpräsident hat natürlich ein Weltgewitter der Entrüstung empfacht. Auch die Spielerin war, glaube ich, nur bedingt amüsiert, was da der Präsident abgezogen hat. Ich habe das Ganze natürlich etwas ethnografisch als übersteuerte südländische Männlichkeit interpretiert. Jetzt in einem zweiten Anlauf hat sie der Präsident, der immer mal wieder mit solchen Testosteron-Gesten aufgefallen ist, auch entschuldigt. Interessant, in den Schweizer Medien wird das etwas gnädiger beurteilt als in den Deutschen, die da stärker feministisch geprägt sein sollen. Dann bleiben wir beim Sport. Leichtathletik-WM in diesem grossartigen Budapester Stadion. Riesiger Auftritt des Schweizers Jason Joseph gestern im 110-Meter-Hürden-Final. Hat es noch nie gegeben, dass ein Schweizer dort mitgemacht hat. Der Baselbieter mit sehr guten Zeiten in diesem Jahr, hat in den USA trainiert. Ich komme jetzt also als ehemalige Leichtathletik-Journalist, kommt jetzt wieder bei mir zum Vorschein. Er hat sich sehr, sehr viel vorgenommen, einen hervorragenden Start hingelegt, bei der fünften Hürde allerdings aus dem Rhythmus geraten und dann schlechter performt, als er wollte. Hat sich dann bitterlich beklagt, er habe eine Medaille im Visier gehabt. Davon würde ich nicht zu sehr reden. Wenn einem ein Lauf abverhält ist, dann sollte man nicht mit seinen Ambitionen hausieren gehen, weil das den Druck nur noch mehr verschärft. Aber vielleicht braucht er das. Und wir wünschen natürlich dem Schweizer Jason Joseph hier alles Gute für die nächste WM, die ja bereits in einem Jahr wieder stattfinden will. Dann 100 Meter Final der Frauen. Und da hat Sha-Carri Richardson gewonnen mit einem Sturmlauf in der zweiten Hälfte ihres 100-Meter-Parcours. Am Anfang war sie da noch etwas im Pulk, aber dann ist sie, hat sie die Turborakete gezündet, Speedy Gonzales-mäßig, und ist da an den farbigen, und ich meine, sie die Frisur, an den ganz farbigen Jamaikanerin, favorisierten Jamaikanerin vorbeigelaufen und ins Ziel gestürzt, und dann treffsicher, schauspielerisch hochbegabt, hat sie dann auch das entsprechende überraschte Gesicht aufgesetzt und mit der Fahne ist sie durchs Stadion gelaufen. Entschuldigung, jetzt werde ich hier angemahnt, die Sendung langsam zu ihrem Ende zu bringen. Und wir sind auch schon bei der letzten Nachricht angekommen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Das war's von Weltwoche Daily Schweiz. Jetzt dürfen Sie auf keinen Fall verpassen. Weltwoche Daily International. Auch da eine ganze Reihe von hochinteressanten Nachrichten und Einschätzungen. Ich werde alles daran setzen, Ihre Zeit so kurzweilig wie möglich zu gestalten. Machen Sie es gut und wir sehen uns morgen wieder bei Weltwoche Daily.